Sandra Maischberger, Ihre letzte Sendung wurde begleitet durch ein Internetrauschen im Vorfeld der Sendung und auch im Nachtrab, was ich als sehr interessant empfand, weil auch Ihre Redaktion das zur Kenntnis genommen hat und dann auch bestimmte Sachen, die vorher nicht so gekennzeichnet waren, als Zitat dann in Gänsefüßchen gesetzt hat. Und auch Sie haben dann in der Sendung Bezug genommen darauf, dass das offenbar ein heißes Thema ist, was Sie dort behandelt haben. Inwieweit ist Ihnen das wichtig als Macherin oder eher lästig?
Der Unterschied zu den früheren Zeiten, in denen wir als Journalisten im Fernsehen, dafür rede ich jetzt gerade, gearbeitet haben, ist, wir haben immer schon auch das mit einbezogen, was unsere Zuschauer gesagt haben. Nur, in dieser Zeit passiert es vor der Sendung oder zeitgleich. Früher war es so, sie haben eine Sendung gemacht und danach kamen Reaktionen. Das heißt also, für den Prozess der nächsten Sendung konnte man das in irgendeiner Form verwerten und hat es, wenn man nicht ganz bescheuert war, haben wir das natürlich immer gemacht. Was jetzt der Unterschied ist, ist tatsächlich, dass durch die Medienöffentlichkeit im Netz die Beeinflussung der Sendung im Vornherein viel größer geworden ist. Also die Möglichkeit schon vorher, sich zusammenzutun oder eben das zu äußern, was man zu beanstanden hat, die ist größer. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Der Vorteil ist tatsächlich, man wacht in manchen Momenten auf und denkt sich, aha, sieh mal, haben wir gar nicht drüber nachgedacht.
Machen Sie es konkret.
Ja, in diesem Falle war es einfach so, wir haben den Sendungstitel anhand der Petition in Baden-Württemberg gestrickt, denn da wurde eben von moralischer Umerziehung gesprochen.
Droht
die moralische Umerziehung. Das fanden wir ernsthaft als Titel gut, weil es so ein, das ist so ein Minitikel, das an die Wand gemalt wurde von diesem Mann, der die Petition geschrieben hat. Und dann haben wir das dahingestellt und haben aber eben, weil wir in so einem medialen Kontext ist, wir haben gedacht, das kennen die Leute als Zitat, ja, aber keiner hat es gekannt und keiner hat es erkannt. Also kamen die Anführungsstriche hinein, weil es offensichtlich dann so viele gegeben hat, die sich daran gestoßen haben und gedacht haben, das ist unsere Erfindung, war es aber nicht so. Es kann gut sein, ein positiver Einfluss, weil man auf Dinge aufmerksam gemacht wird, die man selber in seinem Saft schmorend nicht gesehen hat. Das ist fein. Was mich wirklich stört, aber ist eine Art von Vorverurteilung einer Sendung, die noch nicht stattgefunden hat. Und das ist die Qualität dessen, was wir eben in dieser wunderbaren neuen medialen Welt, in der jeder zu jeder Zeit alles sagen kann, dann eben auch erleben. Ich finde, man kann nicht anhand einer Gästeliste entscheiden, wie eine Sendung wird.
Da muss ich kurz einfügen, das machen Sie auch in Ihrer Sendung, um das kurz den Hörerinnen und Hörern zu erklären. Es gibt schon berechtigte Einwände, die da heißen, Gäste, die schwulenfeindlich sind, offen sollte man kein Podium bieten, genauso wie man auch Nazis in Sendungen nicht zu Wort kommen lassen sollte, weil das die Vervielfachung einer propagandistischen Agenda ist oder was weiß ich.
Aber das ist doch falsch. Also ich hätte das Argument noch verstanden in den alten Zeiten, wo es Fernsehen, Zeitungen gab, das war's und Radio. Heute sind die Dinge in der Welt. Die baden-württembergische Petition war gerade raus. Es haben sich Zehntausende in den ersten Tagen gemeldet und haben dort im Netz unterschrieben. Ich habe 4 Tage danach 2 Gegenpetitionen zum Unterschreiben bekommen. Das heißt, die Diskussion ist im Netz gewesen, schon bevor wir überhaupt daran gekommen sind. Erstens. Zweitens. Wenn man über Homophobie redet, kann ich das doch nicht mit Menschen tun, die einfach nicht homophob sind. Es tut mir wirklich leid. Das ist meine alte, gelernte journalistische Disziplin. Das haben wir in den 80er Jahren eben in unserer schönen Diskussionskultur so gelernt. Man muss sich auseinandersetzen, auch mit den Andersdenkenden. Aber dazu muss man sie einladen. Es gibt Grenzfälle. Es gibt Menschen, von denen man mit guten Grund sagen kann, nein, das ist uns zu extrem. Haider war lange Zeit eine so diskutierte Person, weil man den immer in die Nähe von, ist das so eine charismatische rechte Figur, deren Gedankengut man darf gar nicht in Umlauf bringen darf, weil es ist gefährlich. War es ja auch, aber ich bin da gelassener. Die Demokratie hält es durchaus aus, unterschiedliche Meinungsspektren und auch solche, die radikal sind, zu überleben. Aber man kann sie nicht verleugnen. Und das ist mein Problem mit der Diskussion, die wir hatten mit dieser Sendung. Im Vornherein zu sagen, ich darf keinen Menschen Podium geben. Was heißt denn, ein Podium zu geben? Heißt nach meiner Definition, da spricht jemand unwidersprochen und er kann einfach, ohne dass ihm jemand widerspricht, seinen Gedanken gut verbreiten. Das geht natürlich nicht. Wenn wir aber anfangen, um alle, auch extremere Meinungen in einen Zaun zu ziehen und zu sagen, das darf man gar nicht, auch nur anklingen lassen, dann kriegen wir ein richtiges Problem. Das haben wir bei Sarrazin gesehen. Dann gibt es eine Medienöffentlichkeit, die plötzlich sagt, ihr verschweigt uns was. Ihr nehmt uns nicht ernst. Und das ist meiner Meinung nach viel gefährlicher, als sich direkt auseinanderzusetzen, auch mit der Meinung von Menschen, die man nicht teilt.
Aber heißt das nicht auch für Sie, dass Sie die Meinung im Vorfeld tolerieren müssen oder akzeptieren müssen? Das war auch ein Thema Ihrer Sendung. Wo ist da der Unterschied? Also, dass Sie auch vielleicht mit der neuen Möglichkeit, Sie zu bezahlen als Sendungsmacherin, nämlich, dass jeder Haushalt bezahlen muss, unabhängig, ob er einen Fernseher hat, dass Sie es hinnehmen müssen, dass im Vorfeld auch Kritik kommt, ohne die Sendung gesehen zu haben und vielleicht für sich dann herausfiltern, was ist berechtigt, was ist nicht berechtigt, so wie es ja immer ist, auch wenn man die Sendung gesehen hat, wird Ihnen ja nicht jede Meinung gefallen, nur weil die Leute die Sendung dann inzwischen gesehen haben.
Ich glaube nicht, dass Sie recht haben in dem Sinne, dass jetzt sich, also dass Unmut geäußert wird, weil die Rundfunkgebühr anders gestaffelt ist und mehr Menschen zahlen als vorher. Das gab es schon immer, das Phänomen, dass Menschen gesagt haben, ich zahle dafür, ich möchte es aber nicht.
Ja, aber dass Sie jetzt sagen, wenn ich schon bezahlen muss, möchte ich mitreden und auch Markus Lanz abwählen zum Beispiel.
Ja, aber das war bisher eigentlich immer schon so. Deswegen gibt es ja auch die Gremien beim Öffentlich-Rechtlichen. Deswegen gab es immer schon eine große Achtung vor Zuschauerbriefen. Heute Mails und eben Eintrag bei Facebook. Das, was sie verändert hat, ist die Unmittelbarkeit der Einflussmöglichkeit. Ist ein absolutes Thema, finde ich auch absolut in Ordnung. Und was sich auch verändert hat, ist eben die Direktheit, mit der man das Gefühl hat, auch anonym eingreifen zu können. Denn das ist auch ein Thema, das mich stört. Auch bei Markus Lanz in dieser Petition. Ich bin wirklich kein großer Fan seiner Sendungen, das sage ich, also ich finde sie sehr unterhaltsam, aber in vielen Dingen hätte ich Kritik zu üben, so wie er meiner Sendung vermutlich Kritik übt, aber ich finde schon, dass wenn man sich äußert, dass man sich dann auch kenntlich machen muss, und soweit ich das erfahren habe mit dieser Petition, ist es eben doch so ein Sturm, der sich dann mal entlädt, eine Unmutsbezeugung. Ich sage nicht, dass man das nicht ernst nehmen soll, aber ich finde schon, dass man es gewichten muss für sich. Wie ernst nehme ich es? Was uns angeht in dieser Phase vor der Sendung, was mich wirklich gestört hat massiv, ist, dass von beiden Seiten Einfluss versucht wurde zu nehmen auf eine redaktionelle, souveräne Entscheidung. Und das finde ich im Vorweg zwar legitim, aber das heißt nicht, dass wir uns davon beeinflussen lassen müssen. Die eine Seite hat gesagt, es ist überhaupt nicht möglich, dass man einen Travestiestar einlädt wie Olivia Jones. Keine dumme Nuss. Ein Mensch, der mit seiner Persönlichkeit sehr wohl das repräsentiert, worüber wir geredet haben. Und die andere Seite hat gesagt, man darf auf keinen Fall einen homophoben Menschen einladen. Ich weiß noch gar nicht mal, ob Herr Steeb homophob ist oder nicht. Ich mag gar nicht die Entscheidung treffen in diesem Moment. Ich muss nur doch einfach, wenn ich mir das Thema setze, über die Gegensätze, in diesem Fall Homophobie und das Anerkanntsein wollen in seinem Lebensentwurf, muss ich doch die beiden Seiten zusammenbringen. Ich bin mittlerweile wirklich völlig entsetzt, wie viel Ängste wir haben. Ich wurde auch gefragt, würden Sie einen Nazi einladen, einen Neonazi? Wir haben in den 80er Jahren natürlich in der Jugendsendung mit Neonazis diskutiert. Natürlich.
Im Schlachthof.
Ich glaube wirklich, dass man den Schrecken eher dadurch nimmt, dass man es thematisiert, sichtlich macht, als dass man politisch korrekt sagt, nein, wir bleiben lieber auf der sicheren Seite, wir nehmen nur die gemäßigten Stimmen. Dann kommen wieder diese, ich meine, der Deutschlandfunk hatte diese Zuhörerpost. Das hat mich entsetzt. Ich dachte immer, Deutschlandfunk, das ist so eine Leser, so eine Zuhörerschaft wie bei der Zeit, ja. Linksliberales, aufgeklärtes Publikum. Und dann schreiben die Leute, Sie im Deutschlandfunk, Sie sind jetzt dabei in dieser Gutmenschenverschwörung, wo alles, was nicht pro-homosexuell ist, gleich mundtot gemacht wird. Ich war entsetzt. Und das passiert aber dann, wenn Sie nur noch das senden, was dem Idealbild einer konsensuellen Gesellschaft entspricht. Das ist meine feste Überzeugung.
Nun sind Sie nicht mehr ganz Twitter-Neuling. Ihre Redaktion twittert unter Ihrem Namen. Sie sind also bewusst auch genau in diese Schnittstelle Netz gegangen mit einerseits natürlich PR-Funktion, aber andererseits ziehen Sie natürlich dann dadurch auch Meinung an. Wie kann man das nun nach den ersten Erfahrungen, die Sie jetzt haben, vielleicht dann doch so produktiv machen, dass man eben ja, die Aufregung, die Empörung ein bisschen herausnimmt und sagt, hey Leute, ihr guckt mich, also diskutieren wir darüber.
Ich twittere nicht, deswegen kann ich Ihnen darauf keine Antwort geben. Meine jungen Kollegen machen das und sie machen auch die Facebook-Pflege. Wir hatten früher nur Foren, Und ich nehme immer noch den altmodischen Part, ich setze mich mit der schriftlichen, an mich gerichteten Post auseinander. Ich bin nicht diejenige, die Sie da fragen können. Ich glaube nur tatsächlich, dass man diese Unmittelbarkeit auch kontrastieren muss mit einer festen Haltung zu dem, was man macht. Ich finde, die Aufregung ist groß genug, wenn sie minütlich und sekündlich erneuert wird. Man muss sich da nicht zum Sklaven machen, finde ich.
Aber sie nützt Ihnen diese Aufmerksamkeit, diese minütliche, weil die Sendung dadurch aus dem Zentrum des nur diensttäglichen Events herausgenommen wird und eine 7-Tage-Veranstaltung ist.
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es mir nützt. Das ist auch nicht mein Gedanke. Ich habe mich der Redaktion in diesem Sinne dann angeschlossen. Da sind jüngere Menschen als ich, die gesagt haben, also wenn du da nicht stattfindest, findest du nicht statt. Das ist eine Sichtweise, die ich akzeptiert habe, um das Wort nochmal zu benutzen. Aber es ist nicht meine. Ich kann es Ihnen nicht kommentieren. Ich weiß nur, dass ich immer schon darauf reagiert habe, was die Zuschauer sagen, dass ich mir sehr viel Mühe mache manchmal und wirklich mir Nächte um die Ohren schlage, um viele seitenlange Zuschauerzuschriften oder E-Mails zu beantworten. Ich finde aber, die Retrospektive ist besser als dieses vorauseilende Verurteilen. Das nervt gewaltig. Wenn wir anfangen, immer im Vorwege zu sagen, das und das geht nicht, dann werden Sie am Ende ein ängstliches Programm haben und Sie haben kein souveränes Programm mehr.